Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hören mich einigermaßen gut, auch in der letzten Reihe. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich vorschlagen, dass Sie einfach ein bisschen näher kommen, sonst muss ich immer weiter raufkommen. Aber ich glaube, Sie hören mich ganz gut, oder? Perfekt. Meine Damen und Herren, wir starten heute gleich mit einer Bearbeitung einer Frage aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Und das Stichwort, das sozusagen mit dieser Frage verknüpft ist, heißt Charakterisierung der Eigenschaften funktioneller Gruppen. Und wir haben hier eine sehr schöne Frage. Die ich Ihnen gleich präsentieren werde. Allerdings tut mein Pointer nicht mehr so, wie ich möchte, aber wir haben sie bereits. Eine Frage im Kontext der Eigenschaften von Ketonen. Welche Aussage über Ketone und ihre Reaktivität trifft nicht zu? Nun, Ketone, meine Damen und Herren, kennen Sie? Ketone haben die allgemeine Strukturformel, wie Sie sie hier sehen. Diese Reste R können Alkyl- oder Arylreste sein. Sie können identisch sein, sie können unterschiedlich sein. Wenn sie identisch sind, spricht man von symmetrischen Ketonen. Sind sie nicht identisch, sprechen wir von unsymmetrischen Ketonen. Und die charakteristische funktionelle Gruppe der Ketone ist die Carbonylgruppe. Und wir können uns gleich an dieser Stelle zunächst einmal ansehen, die Aussage A: Das Carbonylkohlenstoffatom ist sp2 hybridisiert. Und das ist ein wichtiges Thema, nämlich die Frage Hybridisierung bzw. Molekülgeometrie. Und Sie wissen, dass wir hier im Bereich des Carbonylkohlenstoffs eine Molekülgeometrie haben, die wir als trigonalplanar bezeichnen. Wir haben hier Bindungswinkel von 3 mal 120 Grad und es ist in der Tat so, dass wir hier einen sp2 hybridisierten Kohlenstoff haben. Das ist deshalb auch wichtig, weil wir damit auch verstehen, dass wir in diesem Bereich der Ketone ein planares Zentrum haben, das sowohl von der Unterseite als auch von der Oberseite von verschiedenen Reagenzien sozusagen angegriffen werden kann. Ich möchte an dieser Stelle darum bitten, dass Sie sich mit den Grundlagen des Hybridisierungskonzeptes wieder vertraut machen. Molekülgeometrie ist etwas Wichtiges und Sie müssen natürlich verstehen, was es bedeutet, wenn ein Zentrum, ein Kohlenstoff sp2, sp oder sp3 hybridisiert ist. Das heißt, die Aussage A ist richtig, das Carbonylkohlenstoffatom ist sp2 hybridisiert. Die Bindung zwischen dem Carbonylkohlenstoffatom und dem Sauerstoffatom ist länger als die zum nächsten Kohlenstoffatom. Und da ist natürlich festzuhalten, dass wir hier eine CO-Doppelbindung haben, die in der Bindungslänge kürzer ist als die CC-Einfachbindung. Das heißt, diese Aussage ist nicht richtig. Ich möchte Sie davor warnen, dass Sie Bindungslängen auswendig lernen. Aber Sie sollten natürlich einen Eindruck bekommen oder sich eine Einschätzung erarbeiten, wie es aussieht mit den Bindungslängen. Und wir haben ja im letzten Semester bereits festgehalten, dass wir beim Übergang von einer CC-Einfachbindung zu einer CC-Doppelbindung zu einer CC-Dreifachbindung eine Verkürzung der Bindungslängen sehen. Und das gilt natürlich jetzt hier in diesem Fall analog. Das heißt, diese Aussage trifft nicht zu. Das Sauerstoffatom reagiert als Nukleophil. Diese Aussage muss natürlich zutreffen, aber wir wollen sie auch bewerten. Wenn wir uns den Carbonyl-Sauerstoff ansehen, dann ist er natürlich ungeladen bei Betrachtung dieser Strukturformel. Wir können allerdings festhalten, dass aufgrund der Elektronegativitätsunterschiede zwischen dem Sauerstoff und dem Kohlenstoff wir hier ein Delta-Minus haben. Wir haben eine ungleiche Ladungsverteilung. Der Sauerstoff ist partiell negativiert. Auf der anderen Seite ist der Carbonylkohlenstoff partiell positiviert, ein Delta Plus. Und das bedeutet, wie wir gleich sehen werden, dass die Reaktivität des Carbonylkohlenstoffs natürlich so zu beschreiben ist, dass der Carbonylkohlenstoff immer Angriffsort ist von Nukleophilen. Das ist wichtig für das Verständnis der Reaktivität der Carbonylgruppe, insbesondere von Ketonen, dass der Carbonylkohlenstoff Angriffsort von Nukleophilen ist. Auf der anderen Seite ist es so, dieser Sauerstoff verfügt über freie Elektronenpaare und hat damit die Grundvoraussetzung, um als Nukleophil beschrieben zu werden. Ein Nukleophil ist ein Atom oder eine Atomgruppe, die muss nicht geladen sein, diese Atomgruppe oder das Einzelatom, aber es müssen zumindest freie Elektronenpaare verfügbar sein. Das ist die Mindestvoraussetzung für die Beschreibung als Nukleophil. Und das trifft für den Carbonylsauerstoff zweifelsfrei zu. Das Carbonylkohlenstoffatom wird nukleophil angegriffen, das ist völlig richtig. Nukleophile greifen stets am Carbonylkohlenstoff an. Hingegen würden Elektrophile stets am Carbonylsauerstoff angreifen. Und ein wichtiges Elektrophil, das wir bei vielen Reaktionen sehen, als Reaktionspartner mit dem Carbonylsauerstoff, ist das Proton. Die Protonierung des Carbonylsauerstoffatoms ist sehr, sehr wichtig. Nun, die letzte Aussage, der Siedepunkt eines Ketons ist höher als der des entsprechenden Kohlenwasserstoffs. Nun, wenn Sie sich einen einfachen Vertreter ansehen, nämlich das Dimethylketon, und wenn wir das vergleichen mit dem Propan, mit dem Alkanpropan, dann wissen wir, dass das Propan unter Normalbedingungen ein Gas ist, hingegen das Dimethylketon, wie nennen wir das noch, Trivialname, Aceton, flüssig ist und somit ist die Aussage eh auch richtig. Das Aceton, vielleicht jetzt noch ein letzter Satz dazu, ist ein wichtiges organisches Lösemittel oder Lösungsmittel, ist sehr lipophil, löst Moleküle mit lipophilen Eigenschaften, ist nur bedingt mit Wasser mischbar und ist ein aprotisches Lösemittel. Ein lipophiles, aprotisches, aber in gewisser Weise auch leicht polares Lösemittel. Und damit bin ich schon bei der Hausaufgabe des heutigen Tages, meine Damen und Herren. Und die Hausaufgabe des heutigen Tages heißt, machen Sie sich bitte bis zum nächsten Mittwoch vertraut mit den Eigenschaften, Strukturen der wichtigsten Lösemittel. Sie sollten sozusagen in der Lage sein, ausgehend von dem einen Punkt Wasser bis hin zum Benzen eine Reihe aufstellen zu können verschiedener Lösemittel, die unterschiedliche Eigenschaften repräsentieren. Was hydrophile Lösemittel, lipophile Lösemittel, unpolare Lösemittel, polare, protische und aprotische. Das sind die wichtigsten Charakteristika. Und Sie sollten bei der Erstellung Ihrer Tabelle für Lösemittel zumindest folgende Moleküle berücksichtigen. Wasser, Ethanol, Aceton natürlich, klar, Cyclohexan, Benzen, Acetessigester und zum Schluss nicht zu vergessen das DMSO. Wofür steht das DMSO? Das ist das Dimethylsulfoxid. Dimethylsulfoxid, DMSO. So, damit haben wir diese erste Frage hier bearbeitet. Und wir kommen zum nächsten Thema. Und Sie werden sich fragen an der Stelle, was hat Morbus Parkinson, eine degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, mit dem Stoff zu tun, den wir heute in der Vorlesung besprechen, nämlich elektrophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Und das versuche ich Ihnen in den nächsten 2,5 Minuten nahezubringen. Und ich möchte Sie zunächst einmal bitten, Ihr Augenmerk auf diesen Wirkstoff zu richten mit dem schönen Namen Entacapon. Und dann möchte ich Sie bitten, dass Sie hier realisieren, dass wir eine Nitrogruppe haben. Eine Nitrogruppe. Das heißt, der Wirkstoff Entacapon ist dadurch charakterisiert, dass er unter anderem als eine wichtige funktionelle Gruppe über eine Nitrogruppe verfügt. Sie können festhalten, meine Damen und Herren, es gibt nicht viele Arzneistoffe in unserem Arzneischatz, die über eine Nitrogruppe verfügen. Einige wenige charakteristische Arzneistoffe verfügen über eine Nitrogruppe. Das heißt, ganz allgemein können wir festhalten, zumindest im Bereich der Arzneistoffe tritt die Nitrogruppe als funktionelle Gruppe eher selten auf. Aber beim Arzneistoff Entacapon ist das der Fall. Und wir halten fest, das Charakteristische beim Entacapon ist die Tatsache, dass diese Nitrogruppe an einem aromatischen System angebunden ist. Angebunden ist an einen Benzenring. Und damit habe ich jetzt die Brücke zu dem, was uns heute auch beschäftigt, nämlich das Generalthema elektrophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Und wir wollen festhalten, dass es heute darum geht, über Reaktionen zu sprechen, bei denen ein Wasserstoff eines aromatischen Systems, ich habe jetzt hier beispielhaft Benzen an die Tafel geschrieben, das könnte auch was anderes sein. Wir beschäftigen uns mit Reaktionen, bei denen formal ein oder mehrere Wasserstoffe ersetzt werden durch Halogenatome, Alkylreste, Nitrogruppen und andere Gruppen. Substitution eines Wasserstoffs oder mehrerer Wasserstoffe durch andere funktionelle Gruppen. Und eine Reaktion, die wir heute besprechen werden, ist die sogenannte Nitrierung. Die Einführung von Nitrogruppen in aromatische Systeme. Und damit gibt es sozusagen einen Zusammenhang zwischen dem Arzneistoff Entacapon mit dieser charakteristischen Nitrogruppe an diesem Benzenring und dem Thema, das uns heute beschäftigt, nämlich elektrophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Und jetzt möchte ich Ihnen dieses Formelschema hier im Kontext der Erkrankung Morbus Parkinson, aber auch im Kontext der elektrophilen Substitutionsreaktionen beschreiben. Zunächst einmal, meine Damen und Herren, möchte ich Sie bitten, dass Sie das Augenmerk auf dieses Molekül legen. Dieses Molekül heißt Dopamin. Dopamin. Ich darf eine indiskrete Frage an der Stelle stellen, meine Damen und Herren. Wer von Ihnen hat heute in der Früh schon ein erstes Zigarettel geraucht? Ist jemand dabei? Was habe ich jetzt gehört? Gibt es keinen Raucher? Doch, also Sie outen sich, eine Zigarette geraucht. Ja? Ich kenne das Gefühl. Ich bin ja auch einmal Raucher gewesen. Wissen Sie, wenn Sie so in der Früh ins Freie treten, ja, barfuß und im kniehohen Gras stehen oder Zigarette rauchen, man hat ein richtig gutes Gefühl dabei. Das haben Sie wahrscheinlich heute nicht gemacht. Aber ich will damit nur sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie dann eben das machen, was Sie eigentlich nicht machen sollten, dann wird in Ihrem zentralen Nervensystem im Belohnungssystem Dopamin freigesetzt. Ja, das gute Gefühl kommt unter anderem daher, dass es zur Ausschüttung von Dopamin kommt. Soll ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen zum Thema Rauchen? Persönliche? Passen Sie auf, ist viele Jahre her. Es gab eine Zeit, da war ich noch jung. Da habe ich auch einmal geraucht. Ja? Und zwar nicht zu knapp, um das einmal vorsichtig auszudrücken. Und in meiner Endphase meiner Raucherkarriere war ich richtig süchtig. Ich war ein militanter Raucher mit einer gewissen sozialen Inkompatibilität. Also was ich damit sagen will, ist, ich bin nirgendwo hingegangen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich als Raucher unerwünscht war. Das ist ein Abhängigkeitszeichen im Übrigen. So, jedenfalls ist mir irgendwann einmal gedämmert, das müsste ich eigentlich abstellen. Aber es war gar nicht so einfach. Und ich habe es eigentlich nur geschafft, mit Hilfe einer sogenannten Nikotinersatz, einer Substitutionstherapie. Wissen Sie, anstelle von Rauchen Nikotin zuführen über Pflaster bzw. Kaugummi. Das habe ich gemacht über Tage, Wochen, um nicht zu sagen Monate. In der ersten Woche habe ich überhaupt das Tal meiner Heimatregion verlassen und bin hoch hinauf auf eine Alm, weil ich musste da alleine sein, weil ich hätte bei Androhung von Gewalt Rauchern die Zigaretten weggenommen. Und das wollte ich natürlich nicht. Das wäre ja ein Karrierehindernis geworden. So, jedenfalls bin ich dann ausgestiegen über viele Wochen mit Nikotin. Ich bin dann schon wieder mal runter, auch ins Tal. Jedenfalls ist es gelungen und ich sage dann, ich war da in der Betreuung sozusagen einer jungen Apothekerin. Die hat das echt klasse gemacht, muss ich sagen. Wobei mir jetzt richtig gestunken, wie teuer diese Pflaster waren irgendwann einmal. Ja. Bei den Zigaretten war mir das immer egal. Ja. Pflaster nicht. Am Ende dann habe ich dann anstelle von Nikotinpflaster einfach so Heftpflaster aufgeklebt. Es ging ja eher nur ums Gefühl, dass was da ist. Ja. Aber die Therapie war erfolgreich. Ich bin ausgestiegen, bin jetzt militanter Nichtraucher. Und in der Zwischenzeit habe ich die Apothekerin geheiratet. Also. Ja, lachen Sie nicht, das kann alles passieren. Ja? Also. So. Aber das war jetzt eigentlich nicht, war ein Exkurs. Ja? Das schneiden wir übrigens raus, gell? Jetzt geht es um das Dopamin. Meine Damen und Herren, das Dopamin ist ein wichtiges biogenes Amin. Ein wichtiges biogenes Amin, das insbesondere als Signalbotenstoff, als Neurotransmitter in unserem zentralen Nervensystem eine ganz entscheidende Rolle spielt. Die Wirkungen, die werden entfaltet über sogenannte Dopaminrezeptoren. Und dieses Molekül Dopamin, das wollen wir jetzt zunächst einmal charakterisieren. Wer möchte sich daran versuchen? Was ist das für eine Struktur? Wie könnte man das beschreiben? Bitte. Schön laut bitte. Ein Phenylethylamin, absolut richtig, ist ein primäres Amin, das ist eine primäre Aminfunktion. Und das Bemerkenswerte ist, wir haben hier einen Benzenring substituiert mit zwei Hydroxylgruppen. Ist also auch ein Phenol, nicht? Ein Phenol. Welches Strukturelement sehen wir hier noch? Kleine Herausforderung. Ja? Also, wenn man nur mal dieses Molekül, das jetzt von meinem Cursor umrandet wird, was wäre denn das? Wie könnte man das noch charakterisieren? Oder umgekehrt gefragt, meine Damen und Herren, was würde denn wie können wir das beschreiben? Ist einfach ein zweiwertiger aromatischer Alkohol. Ne? Nichts anderes. So, dieses Molekül Dopamin wird in unserem Körper gebildet und zwar in sogenannten dopaminergen Neuronen. Wir haben also Nervenzellen, Zentrale, die in der Lage sind, Dopamin zu bilden. Und das funktioniert meist ein Leben lang. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn es aus welchen Gründen auch immer zur Entwicklung des Krankheitsbildes Morbus Parkinson kommt, im Englischen Shaking Palsy, ja, sie fangen zu zittern an. Wenn es zur Entwicklung der neurodegenerativen Erkrankung Morbus Parkinson kommt, das passiert typischerweise bei älteren Menschen, dann haben sie einen dramatischen Verlust an Dopamin auf der Basis der Degeneration jener Nervenzellen, die für die Produktion von Dopamin verantwortlich sind. Sie haben zu wenig Dopamin im Gehirn. In ganz bestimmten Zentren zu wenig Dopamin. So. Das heißt aber dann, in der Therapie, dass sie zwei Dinge tun müssen. Das Defizit ausgleichen, indem sie Dopamin zuführen. Das geht aber nicht. Sie können das Molekül Dopamin nicht als Arzneistoff applizieren bei Morbus Parkinson. Hat zu viele Nebenwirkungen. Das heißt, sie applizieren nicht Dopamin, um das Defizit an Dopamin im ZNS auszugleichen, sondern sie applizieren eine Vorstufe, das sogenannte Levodopa. Levodopa ist der Goldstandard in der Therapie von Morbus Parkinson. Und Sie sehen, der Unterschied zwischen dem Dopamin und dem Levodopa ist die Tatsache, dass es sich hier nicht mehr um ein Phenylethylamin handelt. Wir haben zwar das Strukturelement hier auch, sondern es handelt sich um eine Carbonsäure. Und diese Carbonsäure kann oral appliziert werden. Dieses Molekül wird nach oraler Applikation in den systemischen Kreislauf aufgenommen, überschreitet die Blut-Hirn-Schranke und wird dann dort dekarboxyliert. Und dann entsteht daraus das Dopamin. Gut? So, das ist sozusagen der Ausgleich des Defizits. Aber, und jetzt ist der entscheidende Punkt, um dieses Levodopa in der Peripherie davor zu schützen, dass es abgebaut wird, weil dieses Molekül ist in Gefahr, nach oraler Applikation zirkuliert es im systemischen Kreislauf, kommt immer wieder auch in die Leber. Da besteht die Gefahr, dass es abgebaut wird. Und ein Prinzip des Metabolismus, des Abbaus vom Levodopa besteht darin, dass diese OH-Gruppe, dieses Phenol, übergeführt wird in einen Äther. Dieses Phenol wird übergeführt in einen Äther und ich möchte das auch kurz an die Tafel schreiben. Und zwar passiert hier Folgendes. Es passiert hier Folgendes, dass nämlich diese OH-Gruppe methyliert wird. Es entsteht daraus ein Methylether. Und das Enzym, das in unserer Peripherie diese Derivatisierung des Dopas vornimmt, ist ein Enzym mit dem Namen Katechol, das ist ein Katechol-Strukturelement, ein Katechol-O-Methyltransferase. Also mit Hilfe eines Enzyms wird eine der phenolischen OH-Gruppen, nämlich genau die hier, methyliert. Und es entsteht aus einem Phenol ein Methylphenylether. Und wenn das passiert in der Peripherie, dann wird das Dopa, dieses methylierte Dopa, nicht mehr ins ZNS aufgenommen. Und dann hätten wir ein Problem, weil dann würde ja das nicht mehr zur Verfügung stehen, um dieses Defizit auszugleichen. Und das hat dazu geführt, dass man Arzneistoffe entwickelt hat, unter anderem das Entacarbon, welches in der Lage ist, dieses Enzym kommt zu hemmen, ist ein Enzyminhibitor und verhindert die Methylierung des Dopamins, Entschuldigung, des L-Dopas. Und dieses Entacarbon ist ein COMT-Hemmer, der in der Kombinationstherapie typischerweise bei der Behandlung von Morbus Parkinson eingesetzt wird und ein charakteristisches Strukturelement ist diese Nitrogruppe hier. Diese Nitrogruppe. Ich möchte Sie bitten, dass Sie im Kontext der Struktur des Enterkarbons auch festhalten, dass neben einer Nitrierungsreaktion, deren allgemeinen Verlauf wir gleich sehen werden, eine weitere wichtige Reaktion eine Rolle spielt beim Aufbau dieses Enterkarbons, bei der Synthese des Enterkarbons, und das ist eine sogenannte Knövenagel-Reaktion. Die werden wir in diesem Semester besprechen, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Aber bei der Synthese, bei der Darstellung des Wirkstoffes Enterkarbon, spielt eine wichtige Namensreaktion eine zentrale Rolle. Und das ist, diese Namensreaktion ist so wichtig, die sieht man in vielen anderen Bereichen auch, bei der Darstellung anderer Arzneistoffe, aber insbesondere eben auch beim Enterkarbon, dass wir uns den Namen merken sollten, auch an dieser Stelle. Enterkarbon, da spielt beim Aufbau auch eine Knövenagel-Reaktion eine Rolle. Da schreibt man mit K-N-O-E-V, Knövenagel-Reaktion. Blättern Sie ruhig einmal nach und Sie sollten eines machen, das rate ich Ihnen. Sie sollten eine Liste machen wichtiger Namensreaktionen. Und unter K, Freunde, ist auf alle Fälle die Knövenagel-Reaktion zu nennen. Wenn ich das nächste Mal an die Tafel komme, ja, im Rahmen dieser Vorlesung, schreibe ich Ihnen den Namen an die Tafel. Knövenagel-Reaktion. So, jetzt aber haben wir verstanden, dass das Enterkarbon ein Arzneistoff ist, der verhindert, dass Levodopa bei der Behandlung von Morbus Parkinson durch ein Enzym COMT abgebaut wird, und dieses Enterkarbon verfügt über eine Nitrogruppe, und diese Nitrogruppe ist kovalent mit diesem Benzenring hier verbunden. Und die Frage stellt sich, wie kommt eine Nitrogruppe an diese Stelle, anstelle eines Wasserstoffatoms, nicht? Es ist eine Substitution eines Wasserstoffs durch eine Nitrogruppe. Und das schauen wir uns an, und wir kommen gleich zur ersten Abbildung. Und das ist diese Abbildung hier. Wir machen eine kurze Pause, weil ich einmal nachschaue, ob ich ein paar Batterien mit habe für meinen Pointer. Aber ich sehe, ich habe die eh nicht mit. Also bleibe ich einmal hier unten. Das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist der allgemeine Verlauf einer sogenannten elektrophilen Substitutionsreaktion. Und bei dieser elektrophilen Substitutionsreaktion wird formal ein Wasserstoff durch ein Elektrophil ersetzt. Und dieses Elektrophil, das ist wichtig, das kann alles Mögliche sein. Wir haben ein breites Potenzial, das wir hier erkennen bei der Durchführung dieser elektrophilen Substitutionsreaktionen. Wir haben die verschiedensten Elektrophile, die in diese Reaktion eintreten können. Fakt ist, meine Damen und Herren, dass eine elektrophile Substitutionsreaktion allerdings nicht so ganz ohne weiteres abläuft. Sie müssen sich Folgendes vergegenwärtigen: So ein Elektrophil, das auf der Suche nach Elektronen ist, besitzt eine Elektronenlücke und kommt in den Einflussbereich eines aromatischen Systems. Wir haben hier das Benzen mit einem delokalisierten Pi-Elektronensystem, bestehend aus 6 Pi-Elektronen. Nicht? Wir haben hier ein delokalisiertes System von 6 Pi-Elektronen. Das Molekül ist flach wie eine Nordseeflunder und ein Elektrophil nähert sich diesem Molekül. Und der kritische Schritt, wenn Sie so wollen, ist nicht das Annähern, das ist nicht der Punkt, sondern die Tatsache, dass unter bestimmten Bedingungen es tatsächlich dazu kommt, dass dieses Elektrophil eine kovalente Bindung eingeht mit einem der 6 Kohlenstoffe, die wir hier sehen. Warum ist das ein kritischer Schritt? Das sollten Sie sich merken. Das ist deshalb ein kritischer Schritt, weil damit der aromatische Zustand des Benzens oder anderer Systeme aufgehoben wird. Ja, damit ist der aromatische Zustand aufgehoben. Ein delokalisiertes System von 4N plus 2 Pi-Elektronen. Welche Regel haben wir hier? Hückel-Regel. Die könnten Sie sich auch in eine Liste aufnehmen. Hückel-Regel ist neben anderen Regeln eine Regel, die wir auch kennen und verstehen müssen. Und jetzt dann die nächste entscheidende Größe, meine Damen und Herren, ist, Die Aufgabe des aromatischen Zustandes einerseits und die Frage, warum das überhaupt passiert, hängt eng mit der Frage zusammen, ob und in welchem Ausmaß das zunächst gebildete Kation, wir haben jetzt ein Kation vorliegen, das nicht mehr aromatisch ist, ob und in welchem Ausmaß dieses Kation Mesomerie stabilisiert ist. Die positive Ladung verteilt ist auf mehrere C-Atome. Und Sie sehen, anhand dieser mesomeren Grenzstrukturen, repräsentiert durch diese Mesomeriepfeile, das ist ein Mesomeriepfeil, und diese mesomeren Grenzstrukturen sind sozusagen Einzelaufnahmen, die eine Gesamtbeschreibung sozusagen des Gesamtzustandes symbolisieren. Diese mesomeren Grenzstrukturen repräsentieren ein positiv geladenes Kation, welches dann, und das wäre jetzt wichtig, dass wir das hier auch an der Stelle realisieren, rearomatisiert. Wir haben hier diesen Schritt der Abspaltung eines Protons, wodurch es zu einer Rearomatisierung des zentralen Ringsystems kommt und formal ist hier ein Wasserstoff durch ein Elektrophil ausgetauscht worden. Elektrophile Substitutionsreaktion. Und dieses Elektrophil kann ein Einzelatom sein, wie beispielsweise ein Halogenatom, typischerweise Chlor oder Brom, kann aber eben auch eine Atomgruppe sein, beispielsweise die Nitrogruppe, bestehend aus einem Stickstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Und damit haben wir den allgemeinen Verlauf einer elektrophilen Substitutionsreaktion am Aromaten beschrieben. Und wie gesagt, am Beispiel vom Entercarbon wird deutlich, dass solche Reaktionen auch notwendig und wichtig sind, weil sie für die Darstellung von Arzneistoffen eine Rolle spielen. Wie sollte man sonst eine Nitrogruppe in das Entercarbon-Molekül einführen? Nun, welche wichtigen und allgemeinen Reaktionen sind an dieser Stelle zu benennen? Und das gibt uns diese Übersicht wieder. Die ist unverzichtbar. Wenn Sie um 2 Uhr in der Früh aufwachen, nach einer durchzechten Nacht oder nach einer anstrengenden Wanderung und Sie werden gefragt, welche Typen von elektrophilen Substitutionsreaktionen gibt es, dann muss es sozusagen wie aus der Pistole geschossen kommen und zwar mit dem Hinweis, naja, wichtig sind natürlich Halogenierungsreaktionen. Und da halten wir fest, meine Damen und Herren, dass das Reagenz bei der Halogenierung das biatomare Molekül Chlor oder Brom ist, typischerweise. Jetzt kann man sich natürlich an der Stelle fragen, Moment, wenn das Reagenz Chlor oder Brom ist, biatomares Molekül, da ist ja zunächst einmal noch kein Elektrophil zu erkennen, weil wir ja wissen, dass wir hier X steht jetzt für Chlor oder Brom, ein Neutralmolekül haben. Um eine Halogenierung überhaupt durchführen zu können, ist es wichtig, dass Sie neben dem eigentlichen Reagenz Brom oder Chlor auch einsetzen, beispielsweise Aluminiumtrichlorid oder Aluminiumtribromid, diese Lewis-Säuren, die dann, wie ich Ihnen später zeigen werde, dazu führen, dass es zu einer Polarisierung dieser zunächst Neutralmoleküle kommt. Also Halogenierung, Chlorierung und Bromierung, Sie werden sich vielleicht fragen, warum steht hier nicht Jod, warum steht hier nicht Fluor? Und da können Sie festhalten, eine Jodierung, der Ersatz eines Wasserstoffatoms durch ein Jod mit Hilfe einer elektrophilen Substitutionsreaktion, geht nicht aufgrund zu geringer Reaktivität, Beim Flur ist es genau umgekehrt. Da geht es nicht, weil die Sache zu reaktiv ist. Die Reaktion würde ablaufen, allerdings unter Abtragung des Daches dieses Hörsaals. Und das bringt auch nichts. Also geht nur wirklich gut Chlorierung und Bromierung. Jodierung zu geringe Reaktivität, Fluor zu reaktiv. Eine weitere wichtige Reaktion, meine Damen und Herren, ist die sogenannte Nitrierung. Über die Bedeutung der Nitrogruppe haben wir ja heute schon ein bisschen was gehört. Und als Reagenz wird hier eingesetzt eine Mischung zweier Säuren. Schwefelsäure und Salpetersäure. HNO3 und Schwefelsäure. Beides in konzentrierter Form und die Mischung nennen wir Nitriersäure. Und das eigentliche Elektrophil bei dieser Reaktion ist das sogenannte Nitrylkation, NO2+. Das eigentliche Elektrophil bei der Nitrierung, das aus dieser Mischung von Salpetersäure und Schwefelsäure entsteht, ist das Nitrylkation. Und dann können Sie nitrieren. Dann kennen wir auch noch eine Sulfonierung. Und die Sulfonierung geht mit rauchender Schwefelsäure, das ist eine konzentrierte, hochkonzentrierte Schwefelsäure, die raucht. Und der Rauch, der hier entsteht bei der rauchenden Schwefelsäure, ist nichts anderes als Schwefeltrioxid SO3. Und das SO3, das Schwefeltrioxid, ist das Elektrophil, welches bei dieser Reaktion sozusagen als Elektrophil in die Reaktion eintritt. Halogenierung, Nitrierung, Sulfonierung. Hier die Reagenzien bzw. die daraus entstehenden Elektrophile. Dann haben wir ja noch die sogenannte Friedel-Crafts-Alkylierung, eine Namensreaktion. Friedel-Crafts-Alkylierung. Da wird also formal ein Wasserstoff ersetzt durch einen Alkylrest. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, noch hier der Hinweis darauf, dass wir auch eine Friedel-Crafts-Acylierung vornehmen können. Alkylierung und Acylierung, ist ein Unterschied. Und das, was hier als Elektrophil in die Reaktion eintritt, ist ein sogenanntes Acyliumion. Das ist ein Acyliumion. Das ist Mesomerie stabilisiert, wie Sie hier sehen. Und diese Form des Acyliumions mit diesem positiv geladenen Kohlenstoff tritt als Elektrophil in die Reaktion ein. Und damit haben wir die wesentlichen Grundtypen der elektrophilen Substitutionsreaktion sozusagen auf einem Blatt zusammengefasst. Halogenierung, Nitrierung, Sulfonierung, Alkylierung, Acylierung. Wir haben uns jetzt noch nicht unterhalten und das machen wir jetzt gleich über das, was wir hier sehen. Ich möchte Sie fragen, meine Damen und Herren, was umrandet mein Cursor momentan aktuell hier? Was ist das für eine Molekülklasse? Wer möchte dazu was sagen? Vorschläge? Wo ist der Julius? Wo sitzt er? Julius! Das ist einmal gesagt, gell? Ist man schon... Was ist das für eine Molekülklasse? Ja, das ist jetzt sozusagen über weite Wege nahe Ziele erreicht. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass das ein Aldehyd ist. Sie haben, das war jetzt interessant, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, ein Aldehyd, bei dem der Wasserstoff durch ein Chlor ersetzt ist. Man könnte auch sagen, eine Carbonsäure, bei der die OH-Gruppe durch ein Chlor ersetzt ist. Und dann wäre es was? Ein Carbonsäurechlorid, ganz genau. Das, was wir hier unten sehen, ist nichts anderes als ein Carbonsäurechlorid oder wie wir allgemein auch sagen, Säurechlorid. Julius, können Sie was sagen zur Reaktivität dieser Carbonsäurechloride? Die sind sehr reaktiv. Wir halten fest, ja, man ist ja umgeben von guten Kollegen, gell? Freunde, Säurechloride sind sehr reaktiv. Wenn wir uns Abkömmlinge, und Abkömmlinge heißen in der Fachsprache Derivate, Im finanztechnischen Sektor ist das momentan eher schlecht beleumundet. In der Chemie nach wie vor gut, weil Chemie etwas Handfestes ist, Ehrliches ist. Säurechloride sind reaktive Carbonsäurederivate. Reaktive Carbonsäurederivate. Wo ist der Fabian? Fabian, wissen Sie zufällig, wie Säurechloride hergestellt werden? Sie wissen es nicht, aber ich sage es Ihnen an der Stelle. Das sollten Sie sich auch sozusagen merken bzw. nacharbeiten. Aufgrund der Tatsache, dass Säurechloride so reaktiv sind, sind sie sehr begehrt, um in Reaktionen eingesetzt zu werden. Unter anderem bei elektrophilen Substitutionsreaktionen. Nun, sie sind reaktiv und müssen hergestellt werden und die Synthese ist relativ einfach. Sie werden hergestellt aus Carbonsäuren durch Umsetzung, und jetzt folgt sozusagen sowas wie ein kleiner Quiz wieder, durch Umsetzung von Carbonsäuren mit dem Dichlorid der schwefeligen Säure. Weiß jemand, was das ist, das Dichlorid der schwefeligen Säure? Ich setze einen Preis aus. Und zwar, passen Sie auf, der Preis ist einfach beschrieben. Am nächsten Freitag bin ich, nachdem ich mich überreden habe lassen, ein Jahr lang das noch einmal zu machen, wieder als DJ tätig. Und zwar im Club Monza. Kennen Sie den? Ja, waren Sie da schon einmal? Waren Sie beim letzten Mal auch dabei? Ja. Nächster Freitag, 22 Uhr. Und der jetzt weiß, was das Dichlorid der schwefeligen Säure ist, der kriegt von mir den Eintritt, gratis. Ja, das ist so. So, Sie zeigen schon auf, gell? Das riskieren wir. Was ist es denn? Sie haben recht. Das ist das Thionylchlorid. Ich schreibe es gleich an die Tafel. Wie heißen Sie? Katharina, Sie haben freien Eintritt. Werden Sie kommen? Mal schauen. Das gilt nichts, ist nicht übertragbar. Das, meine Damen und Herren, ist die schwefelige Säure, die wir ja schon kennen, H2SO3, eine Säure, die reduzierende Eigenschaften hat. Und wenn wir die beiden OH-Gruppen ersetzen, formal durch zwei Chloratome, dann kommen wir zum Dichlorid der schwefeligen Säure und das ist das Thionylchlorid. Und dieses Thionylchlorid, umgesetzt mit Carbonsäuren, liefert reaktive Carbonsäurederivate. So, und zum Schluss, meine Damen und Herren, bin ich Ihnen noch einen Namen schuldig, den wollte ich noch an die Tafel schreiben. Das ist die Knövenagelreaktion, die hatte ich vorhin genannt, das ist der Name Knövenagelreaktion. So, eigentlich könnten wir jetzt noch, aber das würde dann zu gedrängt sein, die Halogenierung besprechen, darauf möchte ich verzichten. Das machen wir dann am nächsten Mittwoch, da steigen wir intensiv dann ein mit allen Facetten, was die Halogenierung bedeutet und was man damit machen kann. Ich denke, es reicht für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie am Mittwoch auch wieder so zahlreich kommen. Und ich werde weitere Preise auch in der nächsten Woche aussetzen. Dankeschön, schönes Wochenende.